Hallo und herzlich willkommen beim Delamar Podcast auf www.delamar.tv, dem Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegundo und heute begleite ich dich durch eine Sendung voller spannender Informationen rund um die Musikszene und das Musikbusiness. Die Themen in der Übersicht: Die SummerNAM 2009, neue Messe, alte News. Die Info-Hotline der Musikindustrie, Imagepflege statt Aufklärung. Richter Thomas Hören über geistiges Eigentum, intellektuelle Güter und weitere Kampfausdrücke der Musikindustrie. Creative Commons, ungeliebtes Vermarktungskonzept für die Zukunft. Verleger lassen Bücher verschwinden. Die Zukunft von Orwells 1984 ist angebrochen. Die Delamar Hörerfragen mit: Welches Mischpult ist das Richtige für Home Recording? Und ab wann lohnt sich der Umstieg beim Sequencer? Beim Tipp der Woche überrascht euch Marc heute mit Üben unterwegs für Drummer. Noch ein kurzer Hinweis, bevor wir gleich mit dieser äußerst informativen Episode loslegen. Komm und sei bei der nächsten Live-Aufzeichnung des Delamar Podcasts dabei. Am kommenden Montag zeichnen wir ab 22 Uhr die nächste Folge über www.delamar.de/live-podcast/auf. Mach mit, wir freuen uns auf dich. Und jetzt geht es weiter mit der 23. Folge des Delamar Podcasts. Heute Abend mit Marc Teichner.
Schönen guten Abend.
Und der Marc Weisenberger.
Servus.
Das wird für mich ein wunderbar einfacher Podcast, weil ich einfach immer nur sagen muss, nicht wahr, Marc?
Ja, aber dann werden wir mal gleichzeitig antworten.
Genau. Hoffentlich gleichzeitig und zwar so, dass ihr dann wirklich überhaupt nicht mehr auseinanderzuschneiden seid. Später im Editing. Fangen wir direkt mit dem an, was wir eigentlich ganz fantastischerweise auf Delamar und traditionell auch ignoriert haben. Die SummerNAM 2009 ist gewesen oder ist noch? Sehen wir nicht mehr, das weiß ich so genau.
Nee, die ist vorbei. Die war am 19. vorbei, also gestern.
Ah, ja, ja. Die ist, also die NAM, muss man vielleicht mal dazu erklären, ist die amerikanische Musikmesse sozusagen. Die streitet sich mit der hiesigen Musikmesse darum, welche größer ist, besser, toller und überhaupt. Und die NAM wird einmal im Januar veranstaltet und ein zweites Mal im Sommer. Also jetzt, was haben wir jetzt gehabt? Juli. Und ja, also traditionell ist es wirklich so, dass im Sommer eigentlich fast nichts Neues kommt und so ist es gefühlterweise auch gewesen. Habt ihr das ein bisschen verfolgt?
Auch geflissentlich ignoriert, zumal ich auch durch diverse Kanäle jetzt nicht großartig neue Meldungen bekommen habe, dass da sensationell was passiert sein sollte auf der NAM. Und
es
so
ist auch nicht wirklich was passiert, ne?
Nee,
es ist hardware-mäßig auch nicht wirklich was passiert. Das sind die ganzen alten Releases, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, an Synthesizer-Hardware-Maschinen von der Akai APC40 bis über Native Instruments-Maschine. Die sind eigentlich wieder aufgekocht worden und einfach nur live gezeigt worden. Einige wenige Amerikaner, die haben dann schon noch was Neues rausgebracht, zum Beispiel Universal Audio mit einer Laptop-Karte.
Die war, glaube ich, aber auch nicht neu.
Die war auch nicht neu, ach,
sie an. Nee, also die haben wir auf der Lamme auch schon mal drin gehabt. Ich glaube, ja, aber ich habe sie unterbrochen. Erzähl mal weiter.
Ja, was gab's noch mehr? Dann hatten wir IK Multimedia mit dem Stealth Pedal, ein Gitarristenpedal,
soll auch nicht
zusammenarbeiten
ganz
mit Amplitube, auch nicht neu. M-Audio Axiom Pro, das ist ein MIDI-Controller, sieht aus wie jeder MIDI-Controller fast schon heutzutage. Auch nichts Besonderes. Roland hat das V-Piano, ich glaube, das gab's auch schon.
Gab's schon, ja.
Ja. Und dann sind wohl scheinbar auf der Messe auch noch custom gepaintete Korg Nanos gefunden worden, aber da gab es keine weiteren Infos zu. Ja. Aber es ist wirklich, das ist Hardware-Gebiet und auf dem Software-Gebiet hat sich genauso wenig getan.
Nee, also bei den Hardware hat sich doch ein kleines bisschen was getan. Nämlich das, was wir veröffentlicht haben diese Woche auf der Lama.
Ja, okay, Akai, ne?
Genau, Akai, Alesis und Numa, obwohl Numa haben wir nicht gepostet, weil wir da in der Richtung wenig machen. Aber Akai hat neue Nahfeld-Studio-Monitore rausgebracht. Akai haben ein neues Controller-Keyboard rausgebracht mit 61 halbgewichteten Tasten. Das ist im Prinzip der kleine Bruder vom Akai APK, APK heißt das? Nee, MPK. MPK 88.
Hat noch so ein paar Drumpads drauf. Müssten wir mal bei Gelegenheit antesten.
Aber, mal ganz ehrlich, ja? macht dich das 300. Master Controller Keyboard, macht dich das noch warm?
Nee, also überhaupt diese ganze Musikmessengeschichte. es passiert so selten was wirklich interessant ist. Und wir haben jetzt auch, wie gesagt, dieses Jahr gar nicht mehr ein großes Aufsehen um die Sammernamen gemacht. Es geht ja dann genauso weiter. Also wie gesagt, die Sachen von Akai sind irgendwie raus. Native Instruments haben zeitgleich zur Sammernamen noch ein Update für ihren Sampler Kontakt rausgebracht. Mhm. Es hat noch so zwei, drei kleine Geschichten gegeben. Genau, die winzigen MIDI-Controller von Akai, die sind noch ganz lustig. Haben wir letzte Woche, glaube ich, hat es der Felix veröffentlicht. Die kann man sich mal angucken, könnt ihr auch auf Delamar sehen. Also ich meine, die bringen halt einfach immer mehr Hardware raus, die, glaube ich, relativ günstig auch angesiedelt sein werden, sodass man im Home-Recording oder Projektstudio super aufgehoben ist mit diesen Teilen. Richtig relevant habe ich nichts mitbekommen.
Matthew fragt im Chat, ob es irgendwas Neues von Kork gibt und ob Kurzweil, fragt Traumtheater, eigentlich auch auf der NAMM vertreten war.
Tja,
gute Frage. Kurzweil weiß ich jetzt gerade nicht. Es war wohl auf dem Stand von Vienna Instruments, war wohl ein riesiges Fake-Piano zu sehen. Also so ein Stückchen Sperrholz in Piano-Lack lackiert mit einem spacigen LED-Kranz drumherum. Und war dann eigentlich letztendlich nur eine Demo, was ist machbar für Vienna Instruments, wenn man jetzt so eine Sample Library dann auch noch in ein richtiges Jäckchen reinsteckt. Aber.
Mhm. Und Kork hat sich rar gemacht, oder?
Also ich kann jetzt nichts sehen, was Kork gemacht hätte.
Ja, Kork Machine natürlich. Die Kork. Oder nee, Quatsch, das ist Native Instruments.
Native Instruments,
meinst du? Native Instruments war das, genau. Ja, weil der, ich sage das gerade, weil mich der, diese Kork Machine, das Pad, das erinnert mich so an die Kork Pad Control. Von der Farbgebung sowie wie von der Anordnung. Also darum.
Ja, also ich hätte zumindest jetzt nichts mitbekommen, dass da was passiert ist. Ich habe natürlich die Kollegen mitgelesen aus Amerika. Und also ich hatte dann auch, ich habe irgendwann dann tatsächlich auch nur das gedacht, was du schon gesagt hast, Marc. Jetzt, die kochen nur das wieder auf, was eigentlich schon gewesen ist. Und so richtig was Neues hat es meines Erachtens nicht gegeben. Sollten wir irgendwas vermisst haben, weil wir das jetzt, wie gesagt, nicht, oder ich zumindest nicht so 100% sagen können, dann liefern wir das nach auf der Lamar. Keine Frage. Also wenn wir
auf
irgendwas.
Jeden Fall. Hatten wir nicht die Meldung gelesen, Marc, dass Native Instruments sich aus jeglicher Musikmesse rausziehen wird?
Ja, genau. Die haben das auch nochmal so ganz nebenbei angekündigt. Stimmt.
Ja. Fand ich witzig, dass sie ankündigen, was sie seit 2 oder 3 Jahren schon machen, ne?
Sie wollten jetzt doch ihre Qualitäten mehr auf die Online-Präsenz stellen. Und da sie da ja auch ein breites Angebot haben, denken sie, dass sie da den Kunden besser zu Wort stehen können.
Also diese Ankündigung à la Franck Ribéry, ich gehe jetzt.
Ja, fand ich ein bisschen seltsam. Also die kam ja hier auch als Pressemitteilung reingeflattert. Und da habe ich auch irgendwie gedacht, so, naja gut, Marc, wann haben wir das letzte Mal, waren wir zusammen auf der Messe vor 3 Jahren, glaube ich, wo wir dann tatsächlich noch mit Native Instruments, da hatten sie einen riesigen Stand und schon das Jahr drauf waren sie nicht mehr da. Da geht es dann die Meinung auch weit auseinander, warum sie denn nicht da sind. Also ich habe da verschiedenste Gerüchte gehört und warum nicht, ich meine, Apple macht das ja auch so. Warum soll ich mich mit meinen Geräten da anbiedern, wo sich 10.000 andere auch anbiedern? Dann kann ich natürlich auch hergehen und das einfach, und das ist eine Sache, die ich finde, die sie ein bisschen seltsam machen. Warum sollte ich dann einfach dann irgendwas veröffentlichen, wenn gerade alle anderen das machen? Das würde ich dann aber auch schon außerhalb machen.
Wer weiß, was die Marketing-Experten von Native Instruments sich da Wirdes ausgedacht haben.
Ja, ich habe das auch schon in anderen Gebieten gesehen, dass da jetzt auf Messen schon erstmal gespart wird. Und gerade jetzt in Zeiten, wo Marketingbudgets dann auch etwas kleiner werden, kann ich da schon was drin sehen, dass man da als erstes sparen will, weil es doch immer ein Heidengeld kostet, so ein Messeauftritt.
Gerade schreibt Paul TC, Native Instruments Complete für 399 Euro. Wäre ein Tritt ins Gesicht für alle, die früher viel Geld dafür hingelegt haben. Weißt du was über die Complete?
Wie teuer waren die denn?
Ich glaube, die lagen bei etwa 1.000 Euro. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Au.
Aber es ist ja auch nicht nichts Ungewöhnliches, dass Native Instruments auch mal richtig gute, also ich meine, das ist jetzt eine sehr negative Sicht der Dinge, zu sagen, das ist ein Tritt für alle, die dafür Geld hingelegt haben. Es ist für alle die, die es noch nicht haben, eine riesige Einladung, das jetzt heute sofort zu kaufen. Also 60% Rabatt, glaube ich, waren es.
Ja, stimmt. Also 999 Euro, schreibt Paul TC, hat das Ganze gekostet. Aber was soll man dazu sagen? Ich meine, das wird alles günstiger und früher hat alles auch irgendwo ein bisschen mehr Geld gekostet. Also sollte man sich eigentlich freuen, dass es jetzt zu 60% rausgeht.
Weil das ist ja ähnlich, ich meine, ich glaube, das kannst du auf andere Marken auch ziehen. Guck in den Game-Konsolen-Markt, wenn du jetzt eine bestimmte Game-Konsole da haben willst von einem bestimmten japanischen Hersteller, dann musst du da auch ordentlich Geld für hinblättern. Ich glaube, im Moment so um die 500 Euro. Wolltest du gleich am Anfang dabei sein, waren es 700 Euro. Das ist halt, naja, bist du am Anfang dabei, zahlst du mehr, wartest du länger, kannst du vielleicht so ein Schnäppchen schlagen.
Kommen wir mal zum was ganz Neuem, was jetzt durch die Meldung gegangen war. Und zwar wurde es in einigen Foren angekündigt und auch auf laut.de hat nämlich der Verband der Musikindustrie unseres allerseits geliebten Herrn Dieter Gorni eine Hotline eingerichtet, die sich da iPiracy nennt. Und zwar zum Thema Internetpiraterie und die Folgen und Konsequenzen. Und da konnte man dann tatsächlich von 11 bis 16 Uhr einmalig anrufen und sich über sämtliche Fragen, die man zum Internet hat, zur Internetpiraterie und so weiter, aufklären lassen. Natürlich habe ich das als Privatperson gemacht, habe dann aber auch direkt den, wie soll man sagen, einen kleinen Dämpfer als Privatperson bekommen. Deshalb können wir euch eigentlich gar nichts darüber erzählen. Also was wir euch erzählen können, ist Folgendes. Es gibt eine Bandeinsage, die sagt: Herzlich willkommen bei der kostenlosen Verbraucherhotline iPiracy, der Verbraucherhotline der Musikindustrie zum Thema Folgen und Risiken der Internetpiraterie. Wir möchten Sie nur kurz darauf hinweisen, dass dieses Telefonat als Gespräch zwischen Privaten gilt und ist nicht für die Allgemeinheit bestimmt. Es darf weder aufgezeichnet noch mitgeschrieben werden. Die Inhalte des Telefonats dürfen weder veröffentlicht, Dritten mitgeteilt und oder übermittelt werden. Verletzungen dieser Grundsätze werden verfolgt.
Bei Risiken und Nebenwirkungen essen Sie die Packungsbeilage und tragen Sie Ihren Arzt zum Apotheker.
Ich finde, das hatte so ein bisschen was von James Bond, beziehungsweise Cobra übernehmen Sie, ja? Diese Nachricht löscht sich nach 10 Sekunden von alleine.
Genau. Ganz genau. Was hat sich jetzt daraus ergeben? Ich habe einige Leute gefragt, unter anderem auch mal einen Anwalt, wie es denn damit aussieht. Also ganz so einfach kann man sich es nicht machen. Man darf sich zu jeglichem Gespräch sogenannte Notizen machen, Aktenvermerke. Das ist erlaubt. Das darf man auch einseitig nicht verbieten. Die Frage ist nur, ob das, was man dort niedergeschrieben hat, dann vor Gericht im Notfall auch verwendbar ist. Das geht so nicht. Aber eine sogenannte Aktennotiz laut § 201 fortfolgende StGB ist also absolut recht. Da braucht ihr euch also keinen Kopf machen. Wenn ihr dort angerufen hättet, hättet ihr euch ein paar Notizen machen dürfen. Was man dort allerdings zwischen diesen Privatpersonen gesprochen hat, darf man natürlich nicht aufzeichnen. Dass man es nicht an Dritte weitergeben darf oder veröffentlichen und so weiter, steht relativ, ja, ist machbar. Interessant ist ja die Frage, warum? Und da würde ich mal ganz eindeutig sagen, ich habe ja da auch mit den Herren dann telefoniert und so weiter, über den Inhalt werde ich nichts sagen dürfen, aber der Grund ist der, wenn man dort anruft und stellt ein paar Fragen, dann kann man natürlich im Endeffekt sagen, ja Moment mal, ich habe ja mit dem Herrn XY telefoniert und er hat gesagt, das ist in Ordnung, und insofern will, glaube ich, die Musikindustrie mit dieser Vorab-Ansage einfach sagen, ja, was wir euch sagen, ist jetzt mal mehr oder minder unsere Meinung über die ganze Situation. Aber darauf könnt ihr uns nicht festnageln. Das ist auch nicht rechtsbindend in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, man kann sie dann nicht festnageln oder irgendwie sagen, ja, der hat mir das gesagt und somit ist die Sache auch rechtsbindend. Insofern, ich habe da angerufen, kann grob und ganz sagen, das, was mir dort mitgeteilt wurde, hat mich jetzt nicht befriedigt in irgendeiner Art und Weise. Aber die Frage stellt Kerstin gerade im Chat, wozu dann der ganze Spaß?
Gute Frage.
Das ist eine gute Frage, ganz genau.
Sehr gute Frage.
Im Endeffekt denke ich, dass es einfach so ist, die Musikindustrie wollte wohl einfach mal ihre Sicht der Dinge durch einen One-Way-Channel darstellen und sich aber auch dafür nicht ans Messer liefern lassen, dass man sagt, ja, der und derjenige hat das aber gesagt. Und insofern, gut, man hat nichts dafür zahlen müssen, das ist ganz nett, aber...
Da stellt sich doch die Frage, ob das nicht nur eine reine Promo-Aktion dann war, oder? Ja. Nach dem Motto, wir klären doch auf.
Ja, was denn sonst? Vor allen Dingen, weil sie das ja im Vorfeld auch gar nicht mitgeteilt haben. Das wäre ja möglich gewesen zu sagen, hör zu, das sind die Regularien zu dem Thema. Es ist ihnen natürlich freigestellt, zu sagen, was nach außen dringen darf oder was nicht, ist ja klar. Aber ich finde es halt ein bisschen schade. Ich meine, machen die sich schon die Mühe, stellen da wirklich auch Leute hin, die jetzt sagen wir mal den 15- oder 17-Jährigen aufklären sollen, der sich damit noch nie beschäftigt hat, oder den 25- oder 30-Jährigen, ist ja egal. Also ich hätte als 17-Jähriger, und deswegen habe ich jetzt die zuerst zitiert, ich hätte, glaube ich, Angst gehabt, wenn ich diese Bandansage gehört hätte, hätte ich irgendwie gedacht, oh wow, ich lege gleich wieder auf, ich hab Angst, was da alles passieren könnte. Weil ja, der letzte, wenn ich es kurz zu Ende ausführe, der letzte Satz für dich, den finde ich halt so krass, ja. Der ist auch wieder so typisch für dieses Business. Verletzungen dieser Grundsätze werden verfolgt.
Ja. Ja. Das würde jetzt bedeuten, wenn ich jetzt hier im Podcast zum Beispiel sagen würde, also mein Gesprächspartner hat zum Beispiel gesagt, ja, was weiß ich, ich bleibe jetzt sehr hypothetisch, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, er hätte gesagt, ja gut, die Tatsache, dass zum Beispiel ein Trent Reznor sein Album selber bei BitTorrent-Anbietern reinstellt, wäre eine rechtliche Grauzone, und ich würde das jetzt weiter sagen, könnte man mich dafür verknacken.
Und, ich finde es nur, aber es ist ja auch, wenn wir mal ehrlich sind, ist es ja auch eine rechtliche Spitzfinderei, weil es wird proklamiert als die Info-Hotline der Musikindustrie. Ja? Mhm. Da denkst du dann anzurufen, aber mal sprichst du nicht mehr mit der Musikindustrie, sondern mit irgendeiner Privatperson, die dann zufällig da das Telefon abnimmt und sich dann halt irgendwie durch seine Funktion oder selbst erklärt, wie auch immer, zum Experten da erkürt. Letztendlich ist ja rechtlich gesehen, ist ja der Informationswert nicht viel größer, als wenn du zum Kioskverkäufer gegenüber gehst.
Naja, gut, ich meine, da saßen schon Anwälte und da saßen auch richtig bekannte Leute.
Du kannst da ja nichts mit.
Ja, aber die Leute, die da gesessen haben, waren nicht Kioskbesitzer, das waren Anwälte, das waren Leute, Vertreter der Musikindustrie, die tatsächlich auch Ahnung von dem hatten, was sie da machen.
Wie gerne würde ich dazu jetzt was sagen?
Oder waren das Leute, die von bestimmten Interessenvertretern der Musikindustrie teuer dafür bezahlt wurden, dass sie
also
ihre Meinung kundtun?
Es handelte sich einerseits um Pressesprecher der Musikindustrie, dann handelte es sich um Angestellte dieser Anwaltskanzlei, die im Namen der Musikindustrie Leute über, wie sagt man, Herrgottsack, ja, über Peer-to-Peer Portale anklicken und verfolgen und so weiter und so fort. Und ja, also waren auch alle namentlich genannt, waren 5-6 Leute, und die haben dann quasi dort ihre Meinung zum Thema kundgetan. Interessant ist natürlich, dass ich es mir anhören kann als Privatmann und darf es halt keinem weiter erzählen. Das ist natürlich so eine Frage von Informationsfluss. Wenn es schon eine Aufklärung sein sollte, dann hätte man doch wenigstens da diese Weitererzählungsmöglichkeit darbieten sollen. Aber sie verweisen dann gerne auf ihre Seite, die da heißt, lass mich jetzt nicht lügen, Momentchen, kann ich euch gleich sagen, www.pro-music.org.de.
Also, was trifft mich da, der Schlag?
Nee, gar nichts, aber bei pro-music.org.de, da könnt ihr, oder promusic.de, auch das ist dabei, da könnt ihr dann einfach dann nochmal alles das nachlesen, was die Musikindustrie als rechtens und unrechtens erachtet, eben zum Thema Copyright und so weiter und so fort. Gibt gerade eine interessante Diskussion im Chat, wenn ich die noch anführen kann. Matthew schreibt, die strafrechtliche Komponente ist hier ein wenig schwierig. Bist du in der Position der Presse, dann ist man vom Pressegesetz her geschützt. Tust du es als Privatmann, könnte man von Anstiftung reden. Mag er auf der einen Seite recht haben, aber es sieht so aus, dass selbst wenn ich als Journalist jetzt zum Beispiel von meiner Radiostation mich dort gemeldet hätte in irgendeiner Art und Weise, könnte ich das, was ich da sage, wiedergeben, dürfte aber die Quelle nicht nennen. Insofern darf also der direkte Bezug zu dieser Hotline nicht hergestellt werden. So viel ja. Zu dem Thema. Es war ein netter Versuch, fand ich mal wieder. Und
die Aufklärung bleibt ein bisschen doch zurück, oder nicht?
Ja, richtig. Und ich würde sagen, da bleiben wir einfach mal direkt beim Thema.
Du hast was gefunden da noch, ne?
Ja,
zu dem genau. Thema von Joss Stone.
Joss Stone, also die Soul-Sängerin, hübsch begabt und intelligent, ist von einem Journalisten befragt worden. Da gibt es ein YouTube-Video, was sie denn von Internetpiraterie handelt. Und dann sagt sie, I love it, ich liebe es, ich denke, es ist großartig. Sagt der Reporter, fragt auch nochmal nach, ob sie das auch wirklich so geäußert hat. Und sie sagt, nein, es ist absolut genial. Denn sie sagt, wenn man diese ganze Geschäftemacherei um die Musik herum wegnimmt, dann bleibt eigentlich nur noch die Musik und das ist das, worum es eigentlich ihr geht. Sie sagt, Musik soll geshared werden, Musik soll frei für jeden verfügbar sein, jeder sollte Musik hören können, ohne große Probleme. Und solange die Leute dann aber sich aufgrund dieser Gehör Musik dafür entscheiden, zu ihr aufs Konzert zu kommen, findet sie das absolut richtig und so sollte es eigentlich in Zukunft sein. Und auch daraufhin hat dieser Reporter nochmal wiederholt, dass sie wohl die Erste wäre, die das in seiner Karriere jetzt mal so ganz offen und ehrlich geahndet hat oder dargestellt hat. Und kann man sich anhören, ich habe es auf Local Heroes Radio, habe ich den Link gesetzt, kann man sich das Interview mal gerne reinziehen, was Joss Stone dazu meint. Und ich fand es erfrischend ehrlich, was sie da zu dem ganzen Thema gesagt hat. Weiterum sind wir wieder bei dem Thema Urheberrecht. Marc, da haben wir nämlich den Herrn Hörer gesehen.
Den Herrn Hörer, ja, unser Rechtsanwalt. Ein Richter war es, ne?
Ein Richter,
Herr Hörer, ein Richter vom Landesgericht, nicht wahr?
Ja.
Der sich da dazu geäußert hat, zu dem Kampfbegriff der Musikindustrie, der nämlich immer wieder verwendet wird, dass man ja das geistige Eigentum schützen muss, geäußert hat und eigentlich schon sagt, im Ansatz ist dieser Kampfbegriff schon mal völlig falsch. Es geht hier um intellektuelle Güter und selbst darüber könnte man jetzt noch hoch und breit und tief und lang streiten, inwiefern sich etwas über ein intellektuelles Gut handelt oder ja, wie weitreichend das ist.
Richtig, also Thomas Hören heißt er, nicht Hörer, sondern Hören.
Hören.
Ist Richter am Oberlandesgericht in Düsseldorf, hat auch den Lehrstuhl für Informationsrecht und Rechtsinformatik an der Uni Münster inne und ist dann auch noch Mitglied in diversen Gremien und Fachausschüssen. Sein Arbeitsschwerpunkt ist Urheberrecht in der sich wandelnden Gesellschaft. Und da gibt's eine Seite, ich meine, wir schimpfen ja öfters mal über die Öffentlich-Rechtlichen, aber da muss man ehrlich sagen, ist eine coole Geschichte vom ZDF. Das heißt, der elektrische Reporter, www.elektrischer-reporter.de, und die haben zum ganzen Thema Urheberrecht, Internet 2.0 und so weiter einige Interviews rausgebracht und dieser Thomas Hören hat eben auch auf elektrischer-reporter.de da ein Statement zu dem ganzen Thema gelassen, sehr sensationell gut gemacht, wo er auch sagt, dass die Musikindustrie sich eigentlich vor Fachbegriffe stellt, die ihr gar nicht zustehen. Mhm. Und kann ich jedem empfehlen, sich das mal reinzuziehen. Hochinteressant. Geht auch noch weiter, da gibt es auch Interessen, jeder Nutzer ein Pirat und so weiter. Oder was tun, wenn keiner kauft?
Da geht ja auch ein auf die Flatrate, ne? Auf diese Idee der genau. Kultur-Flatrate. Und sagt ja, dass das eigentlich ja eine ganz gute Idee ist. Also auf jeden Fall sollte man sie nicht gleich verteufeln. Und wenigstens vielleicht mal ausprobieren, bevor man sie verteufelt. Er könnte sich das ganz gut vorstellen. Es gibt ja auch eine Rundfunk- und Fernsehgebühr. Ich finde das einen guten Gedankenansatz eigentlich auch. Ich frage mich zwar, inwiefern sowas funktionieren muss und wer dann diese Gebühren eintreibt, wenn das wieder der gleiche Verein ist, kommt es wieder aufs Gleiche nieder. Aber es wäre schön, wenn das einem Künstler zugutekommt.
Auch da gibt es eine interessante Geschichte. Bei Quer, ein Format aus Bayern, also ein Sendeformat. Da hat nämlich dieser Verein, der hier sich so nach vorne stellt und eintreibt, nämlich die GEMA, haben die jetzt diverse freiwillige Feuerwehren, die ein Benefizveranstaltung gemacht haben, um ihre Geräte zu finanzieren, zur Kasse gebeten, weil die alte, lang volkstümliche Musik da gespielt haben, die Blaskapelle und die Trachtenkapellen und so weiter und so fort. Mhm. Und sich da jetzt in Bayern mittlerweile diverse Kapellen dagegen auflehnen und sagen, so kann es mal nicht sein. Wir spielen seit Jahren als Quetschkommodenkapelle auf irgendwelchen Hütten und wenn dann irgendwo auf der Alm mal ein GEMA-Mitarbeiter vorbeikommt und er denkt, hier müssen uns jetzt da 200 Euro abziehen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und es ist hochinteressant, dass die GEMA jetzt auch von Bayerischen Rundfunk in der Kritik steht.
Das ist verrückt. Ich beobachte gerade nochmal den Chat und da sagt der Traumtheater, dass es da schon wichtig ist, das Urheberrecht da auch so als solches zu erkennen. Aber in Deutschland werden noch die Alternativen, wie nämlich zum Beispiel diese Creative Commons License, die ja auch sehr gepusht wird im Internet und vor allen Dingen ja für Bildrechte ja schon viel weiter verbreitet ist noch als für Musik im Moment, dass die viel zu wenig beachtet wird und dass sie auch viel zu wenig unterstützt wird. Das finde ich auch noch eine recht interessante Alternative, quasi sicherzustellen, dass man nicht alle Rechte rausgibt, sondern nur für kommerzielle Nutzung deiner Musik oder deiner Texte. Da muss halt Geld bezahlt werden. Und das finde ich einen guten Ansatz.
Ich würde noch nicht mal sagen, dass Creative Commons nicht genug unterstützt wird in Deutschland, so wie es jetzt Traumtheater schreibt. Creative Commons ist im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie schon im Kommen, würde ich sagen. Also sie haben einen wahnsinnigen Run über Flickr gemacht, finde ich, was die Bilder betrifft.
Absolut.
Im Internet.
Überall, ja.
Und da muss man einfach sagen, denke ich mal, einfach nur, weil hinter der Fotoindustrie steckt, also hinter den Bildern im Internet steckt noch nicht so viel Power wie hinter der Musik und der Musikindustrie.
Aber da hast du auch einen Träger gehabt natürlich durch Flickr, die dieses promotet haben und die es quasi durch einen einfachen Klick ermöglicht haben, dein Bild Creative Commons License zu geben. Und dann ist die Schwelle ist ja wesentlich geringer für dich, um einfach mal zu klicken und zu sagen, ja, warum eigentlich nicht? Ich fände es ja lustig, wenn andere Leute das auf ihrem Blog verwenden, das Bild. Aber wenn du damit Geld machen willst, dann kannst du mir auch was geben.
Ja, absolut. Und ich denke, Creative Commons ist nicht, ja, genau. Also Traumtheater schreibt, gutes Creative Commons Beispiel ist Yamendo aus Frankreich. Kann ich absolut unterstreichen, Traumtheater. Yamendo ist ein sehr geiles Portal, wo ich mir diverseste Musik anhören kann und ich kann sie mir auch, wenn sie freigegeben ist für nicht kommerzielle Projekte, kann ich die einfach nehmen. Ich glaube, Creative Commons wird eigentlich nur von vielen Major-Medien irgendwie noch ein bisschen beliebäugelt, aber ist meines Erachtens durchaus das Tool, was in Zukunft der Träger eigentlich sein wird, wo sich jeder, der nicht Bock auf GEMA hat und auf den ganzen Kladderadatsch, was sich eigentlich etablieren muss.
Stell dir doch mal vor, iTunes wird das einführen. Du könntest deine Musik auf iTunes bereitstellen und die würden sowas einführen. Ich glaube, dann würde es sofort eine breite Masse treffen.
Auf jeden Fall. Also das, wie gesagt, allerdings gehört iTunes halt immer noch zu der Geschäftskomponente, was das Ganze betrifft, ne? Also iTunes würden daraus ja jetzt kein Profit generieren und dann wäre das für Apple auch nicht mehr so relevant.
Das ist das Problem im Moment, glaube ich auch. Obwohl, mit der Podcast-Kiste machen sie ja schon eigentlich sowas, dass sie wenigstens so eine Art Podcast-Directory führen. Aber es wäre natürlich super, wenn du so deine Musik und deine Sachen verbreiten könntest. Und aufgrund von einer Creative Commons License, das wäre der Bringer.
Ja gut, aber man muss dazu sagen, da kommt dann schon wieder dieser Rückschluss. Ustreamer 23316 schreibt, das wäre Wahnsinn. aber ganz im Ernst, Yamendo ist eigentlich sowas wie iTunes auf Creative Commons Basis. Und es funktioniert sensationell gut. Also wie gesagt, ich glaube, das ist eine Sache, die könnte man durchaus nutzen und dann muss man sich einfach mal überlegen, wie sagt man so schön, ob man sich von so etablierten Portalen wie iTunes dann nicht irgendwann mal löst.
Richtig, aber wie gesagt, ich sehe es halt im Beispiel von einem Flickr, es braucht erstmal einen Großen, der ist vorne, der das Pferd irgendwie zieht und der sowas anbietet für Leute und einfach macht. Es wäre schön, wenn man da ein eigenes Portal hätte, sicher. Aber und Yamendo kann sich dahin entwickeln. Mir war es noch nicht bekannt. Ich weiß nicht, was es da gibt, wie gut die Qualität ist der Alben oder der einzelnen Lieder, die man sich da downloaden kann, ob die alle auch dementsprechend sind. Weil das ist ja die nächste Gefahr eigentlich, dass du auch wirklich viel Müll kriegen kannst und dann nicht die Übersicht zu verlieren in dem ganzen Müll als User ist auch nicht einfach.
Matthew schreibt, ach, alles, was die Aufmerksamkeit auf iTunes führt, das zielt im Endeffekt auf das Kaufen deren MP3-Spieler ab. War bei mir auch der Grund, warum ich mir den ersten Shuffle gekauft habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, wie iTunes funktioniert, habe aber kein Abo bei dem Laden. Traumtheater schreibt darauf hin, ich ziehe schon seit längerem viele guten Alben von Jamendo. Es gibt da einige wahre Perlen, die locker an kommerzielle Musik rankommt. Und ich glaube, das ist genau der richtige Punkt, den Traumtheater da auch anspricht. Mhm. Ich weiß nicht, woher es kommt, dass es immer heißt, diese alternativen Portale und so weiter bieten keine gute Musik an oder die ist nicht dementsprechend professionell. Das stimmt alles gar nicht. Und wie gesagt, wenn mir einer sagt, worauf würdest du setzen, ich würde eher auf Creative Commons und so Sachen wie Jamendo setzen und auf ein MySpace, in dem ich die Musik runterladen kann, anstatt sie nur anzuhören.
Ja, ich kam mit diesem Negativbeispiel, weil ich kenne das von Hip-Hop-Loop-Seiten. Da gibt's viele gute Sachen, aber gibt's auch so viel Schrott. Und bis du dann irgendwie dann dich durch 60 Sachen durchgehört hast, wo 40 Mal Schrott bei war und dann wirklich nur noch 20 Mal, dass es okay war oder so, dann wirst du erschlagen von der Vielfalt des Angebots, aber da ist wenig Qualität bei.
Ja, Verleger lassen Bücher über Nacht verschwinden.
Oh, eine fantastische Geschichte, die der gute Freund George Orwell nicht besser hätte schreiben können, ne?
Ja, super. Vor allen Dingen, wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie lassen die denn verschwinden?
Ja, also es ist so, verschwinden lassen haben die niemand Geringeres als Amazon. Das dürfte unseren Hörern wahrscheinlich bekannt sein, wer das ist. Und da gibt es diese Geräte, die nennen sich irgendwie Kindle, ich weiß nicht, wie man das ausspricht.
Kindle,
ja. Und das sind im Prinzip einfach nur Bücher im elektronischen Format, also elektronische Bücher. Und dann kann man sich eben diese E-Books kaufen, die werden dort auf das Gerät heruntergeladen und dort werden sie dann gelesen.
So ein E-Paper, ne? So ein E-Paper,
genau. E-Book-Reader. Genau, das gibt es ja schon seit einer ganzen Weile und da kann man sich zum Beispiel die New York Times irgendwie da drauf abonnieren und irgendwie für $14 habe ich gelesen. Im Vergleich dazu würde dieselbe Zeitung abonnieren und nach Hause bringen, also als Paperback, würde irgendwie das Dreifache oder sowas kosten. Und da gab es eben Leute, die haben sich witzigerweise eben George Orwells 1984 beziehungsweise seine Animal Farm gekauft. Und für die Leute, die 1984 nicht gelesen haben, 1984 ist das Buch, aus dem der Spruch Big Brother is Watching You stammt. Und George Orwell skizziert in 1984 eben eine Zukunft, in der der Staat eben komplett so mächtig ist, dass er alles kontrolliert. Und in diesem Fall wurden diese Bücher anscheinend ungerechtfertigterweise vom Verleger verkauft und das hat Amazon jetzt versucht rückgängig zu machen, indem sie einfach über Nacht die Bücher gelöscht haben.
Wie? Gelöscht? Die haben das gekauft, bezahlt, nach Hause genommen oder hatten es schon zu Hause und dann wurde es ihnen wieder genommen?
Ja. Ja. Es ist einfach, da gab es irgendwie diesen
Löschbefehl. Haben die wenigstens ihr Geld zurückgekriegt?
Ja, genau. Genau, die haben das Geld zurückbekommen von Amazon, aber das ist ja ein kleiner Trost. Also ich meine, stell dir mal vor, ich glaube, du hast es vorhin auch schon im Vorgespräch angesprochen. Was ist denn, ich kaufe mir jetzt die neueste Scheibe meiner Lieblingsband und habe da Geld für bezahlt und das ist jetzt mein und plötzlich verschwindet die über Nacht von meinem iPod runter, weil irgendwie iTunes gesagt hat, naja, nee, das können wir jetzt nicht mehr weiter verbreiten. Das ist doch ein Hammer.
Das ist eine Schweinerei.
Dreadmal fragt, ob das ohne Vorwarnung geschehen ist.
Ja, soweit ich das jetzt weiß, ist es tatsächlich auch ohne Vorwarnung geschehen. Das ist einfach von heute auf morgen waren diese Bücher weg. Und dann hat Amazon daraufhin Stellung genommen, dass sie eben ungerechtfertigterweise verkauft wurden, dass es nicht legal gewesen sei und hat eben das Geld zurückerstattet.
Das ist jetzt die Frage an der Sache. Was ist eigentlich erschreckender? Die Tatsache, dass jemand ein E-Book zum Verkauf anbietet, für das er keine Rechte hat? Oder die Tatsache, dass Amazon die Macht hat, auf die iPods auf die E-Books der jeweiligen Leser zuzugreifen? Und de facto würde mich fragen, wie man das macht.
Naja, ich weiß, dass die neue Generation, die haben Wi-Fi-Anschlüsse und die um die E-Books darauf zu laden, brauchst du auch deinen Wi-Fi-Anschluss, weil du musst dich dann bei Amazon einloggen Und dann kannst du dir deine E-Books kaufen und hast dann so eine Online-Bibliothek und da kannst du die dann auch auf das Gerät downloaden. Das heißt, diese Wi-Fi-Verbindung, die besteht schon irgendwie. Also die haben schon das, aber wie gesagt, dass die in der Tat einen Rückkanal haben und einen Träger schicken können, das ist ja eine böse Sache. Bei Apple wurde ja auch sowas gefunden auf dem iPhone mal. Das nannte sich dann
Microsoft auch.
Das nannte sich dann der Apple Kill Switch, ne? Dass sie im Nachhinein Sachen ausschalten können. Aber es ist halt ja immer sehr, sehr rechtlich umstritten, ob sowas überhaupt noch geht. Es ist ja.
Also hier scheint ja in Amerika stattgefunden zu haben, scheint es noch zu gehen, scheint es auch legal zu sein. Das hängt ja auch mit dieser ganzen DRM-Geschichte zusammen. Ja, du kannst ja diese Bücher auch nur, ich glaube, einmal auf dein E-Book herunterladen, also auf dein Kindle sozusagen oder ja. Und das war's. Du kannst sie ja nicht mehr weitergeben, gar nichts.
Daran wird wahrscheinlich sein, dass du niemals Besitzer dieses E-Book warst, sondern dass du halt dieses E-Book halt für die Zeit, die du hattest, gemietet hast quasi. Das wird wahrscheinlich der Trick sein.
Ja, genau. Also, das ist ja in Amerika möglich, dass du Software oder auch Bücher einfach lizenzierst. Das ist ja in Deutschland nicht machbar oder in Europa, glaube ich, überhaupt europaweit nicht. Das ist ja auch genau die Geschichte, wenn du Windows kaufst, also von Microsoft. Und dann ist es in Amerika so, dass du eine Lizenz zur Nutzung kaufst und nicht das Programm. Hier in Deutschland kaufst du das Programm und dann können sie sich, soweit ich weiß, querstellen. Du darfst diese Lizenz nutzen und auch weiterverkaufen.
Gut, da kommen wir aber zur selben Diskussion, wie ist es mit Musik und bla 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 und hier und da und sonst noch was. Ich darf jedes MP3 zwischen 3 und 7 Mal kopieren oder jede CD zwischen 3 und 7 Mal für den Privatgebrauch kopieren. Ich glaube, da wird die Buchindustrie schon einem auf den Kopf springen, wenn ich mir, was weiß ich, von Johann Lafer die neuesten Küchenrezepte als Buch kaufe und kopiere die 7 Mal und gebe sie dann an meine Freunde weiter. Ja, komm mal wieder, beißt sich die Katze schon wieder in den Schwanz.
Ja, also ich glaube, was so die Bücher angeht, ich habe diese Entwicklung damals gesehen mit diesen E-Papers und habe damals für mich beschlossen, also so ein Buch ist, da nehme ich lieber das Archaische, das Paperback, ja, einfach sowas Richtiges, was du anfassen kannst. Und ich glaube, ich werde auch in Zukunft weiter dabei bleiben. Ich meine, ja
gut, es gibt schon Vorteile von so einem Teil, ne?
Ja, aber es kommt keiner in dein Haus rein, bricht ein, holt sich deine Ausgabe von 1984 und lässt dir 10 Euro auf den Tisch.
Das ist wahr. Auf der anderen Seite hast du auch nicht deinen gesamten Bücherschrank mit auf der Reise.
Ein Umstand, den ich selten benötige, also muss ich auch mal sagen, ne? Also.
Richtig. Aber du könntest dich ja auch durchaus auf mehreren Gebieten bilden wollen und dann wäre es ja wünschenswert, wenn du auch diese Medien zur Hand hast. Also es gibt schon Vorteile. Ich meine, so ein Ding ist flach leicht und du kannst es mitnehmen, es kostet auch wieder viel Geld. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, ob man es braucht zum Überleben, ich glaube nicht.
Also im Chat taucht gerade ein neues Geschäftsmodell auf. Paul TC meint, für das Mitlesen in der Bahn könnte ich doch auch Lizenzen an den Mitleser verkaufen.
Das wär doch mal ein Projekt.
Oh Mann. Nee, das Witzige ist ja, wenn du, und da halte ich die Dinge einfach noch für nicht kaufenswert, wenn du hergehst und zum Beispiel eine Word-Datei da drauf laden möchtest oder ein PDF oder so irgendwas, dann musst du irgendwie 10 Cent dafür an den Macher dieses Kindle oder Kindle eben machen.
Hammer.
Abtreten.
Aber ich meine, das System, wie Microsoft das ja auch schon mal vorgeschlagen hatte. Die dachten ja auch eines Tages mal, Mensch, irgendwann haben die Leute kein Office und kein Word mehr auf ihren Rechnern, sondern das gibt's alles im Internet. Und wenn du es brauchst, dann gehst du dahin und dann holst du dir das. Aber du zahlst dann halt so eine Abo-Gebühr. Und das geht ja alles in diese Richtung. Die Industrie möchte eigentlich ihren Arm ausstrecken und ihn so lang wie möglich halten und natürlich am liebsten noch mit zu dir nach Hause kommen.
Ja, also es ist sehr bedenklich, würde ich das mal einstufen. Kann man heute, glaube ich, noch nicht zu raten, sich so ein E-Paper zu kaufen.
Machen wir doch jetzt mal was Schönes.
Genau. Auf wissenschaft.de gelesen. Musiker
hast du dafür gezahlt?
Bitte?
Hast du dafür gezahlt?
Naja, nicht direkt an wissenschaft.de. Aber man kann ja dort auch auf die Werbung draufklicken, dann kriegen die ein bisschen Geld für. Okay. Nein, das ist nämlich eine freie News gewesen aus dem Bereich Psychologie und das fand ich super interessant. Und zwar ist es so, dass Musiker Gefühle in der Stimme besser wahrnehmen als Nichtmusiker. Und dann stellt sich natürlich dann direkt, wenn, also die Frage daraus, wenn das nämlich so ist, dass wir Musiker tatsächlich besser auf die Nuancen in der Stimme unserer Mitmenschen irgendwie achten können, ob wir dann deswegen empathischere Menschen sind.
Ja, wir haben also ein Neurologenteam hat sich in Amerika zusammengesetzt und hat 30 Leute zusammengetan, und davon waren einige dabei, die haben eine musikalische Ausbildung schon teilweise seit ihrer frühesten Kindheit genossen. Und in dem Test wurden die Hirnströme der Teilnehmer mit Elektroden registriert, die man ihnen auf den Kopf geklebt hat. Und dann wurden ihnen kleine Audio-Files vorgespielt, also zum Beispiel ein Babygeschrei oder sowas. Und da hat man dann anhand der Messungen, ich glaube beim MRT oder so ähnlich heißt das, ich habe gar keine Ahnung, also auf Aufzeichnungen, hat man dann gesehen, dass da die Musikleute, die affin sind oder die musikalisch ausgebildet worden sind, zum Beispiel in einem kurzen Gesprächsfetzen anhand der Tonlage eher erkennen konnte, ob derjenige jetzt gereizt ist, ob er aufgeregt ist, in welcher Stimmung er sich da quasi gerade befindet. Was bei Leuten, die nicht mit musikalischer Ausbildung oder mit einem musikalisch affinen Beruf irgendwie zu tun haben, wohl eher nicht der Fall war. Die haben sich eher auf die Information als solche konzentriert. Also wenn einer zum Beispiel gesagt hat, ich übertreibe jetzt mal, wenn jetzt einer gesagt hat, es geht mir echt super, dann haben die Leute daraus entnommen eher, okay, dem geht's wohl gut, während einer, der also musikmäßig unterwegs war, dann schon am Zittern der Stimme erkannt hat, dass das wohl nicht ganz der Fall sein soll. Interessant ist, dass man jetzt darüber nachdenkt, Leute mit solchen musikalischen Ausbildung oder mit musikalischem empathischen Verständnis dann eher für Leute einzusetzen, die sagen wir mal Legasthenie haben oder mit Kindern, die autistisch veranlagt sind und so weiter, weil sie dann eher auf, sagen wir mal, subliminale Botschaften reagieren können. Meine Theorie, ich habe das durchgelesen, fand, das ist schon ganz in Ordnung. Mhm. Für mich wäre es interessant, ob das auch auf Leute zutrifft wie Lenny von Motorhead zum Beispiel.
Oder Lady Gaga.
Oh. Oder Lady Gaga. Paul TC schreibt dazu, er glaubt eher, dass Musiker schon sehr früh mit Sozialisation in Kontakt kommen. Der Umgang mit Menschen fängt ja schon mit dem ersten Unterricht an. Interessanter Aspekt. Ist natürlich die Frage, ob man Einzelunterricht hatte.
Also. Ich kann mir schon vorstellen, dass es eher eine biologische Geschichte ist, dass wir wirklich einfach viel mehr auf die ganzen Nuancen achten. Genauso wie wir, wenn wir jetzt Klavier spielen und dann hören wir dann irgendein schönes klassisches Stück und dann wird das in den Nuancen anders gespielt als bei anderen Pianisten. Und ich glaube, wir achten da schon wirklich drauf. Oder wenn ich ein Gitarrensolo raushöre, spielt er das jetzt mit einem Banding oder macht er einen Tap-On oder was auch immer. Ich kann mir schon vorstellen, dass es wirklich eine biologische Geschichte ist, eine Konditionierung, die wir uns angeeignet haben seit frühester
Kindheit. Das kann man auch trainieren, auf jeden Fall. Also ich kann mich erinnern, wenn ich die ersten Andy McKee-Stücke rausgehört habe, da habe ich die ersten Male auch gedacht, der spielt aber perfekt, da ist ja nie ein Fehler drin, noch nicht mal die kleinste Millisekunde Fehler. Und dann hörst du es und hörst es und hörst es und hörst es und achtest auf immer mehr Feinheiten und Kleinigkeiten und irgendwann spielst es dann auch und dann denkst du, hast du dich doch verhauen.
Ja, aber kommen wir doch nochmal zurück zum Anfang zur Frage. Sind Musiker empathischer? Können wir besser uns sozialisieren mit anderen Menschen?
Naja, ich frage mich, ich meine, die Fähigkeit, es zu hören, sagt ja noch nicht voraus, die Fähigkeit einer Aktion darauf zu basieren.
Richtig, richtig. Also ich denke auch, dass man es vielleicht dass man es wahrnehmen kann, aber ob man dann auch dementsprechend handelt und darauf eingeht, ist halt die andere Frage. Ich meine, jetzt hier im Chat geht es hier gerade richtig rund. Musiker sind die besseren Menschen. Musiker sind einfach sexy.
Stimmt.
Interessant finde ich noch den Einwand von Ustreamer 12433, ob 30 Leute überhaupt ein guter Querschnitt sind für so eine Aussage.
Finde ich auch sehr bedenklich, die Gruppe.
30 muss ich auch ehrlich sagen. Also
ich glaube, das waren 30 pro Gruppe.
Nee, 30 pro Band. Nee,
30 insgesamt.
Genau.
Wirklich? Waren 30 ja, ja. Einige davon waren
Musiker. Einige der insgesamt 30 Probanden hatten eine musikalische Ausbildung.
Oh, ja, 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 ich sehe schon. Gut, das hatte ich also jetzt
das
irgendwie.
Ist, das ist natürlich von der Empirik her durchaus fraglich. Aber meine Güte, ist mal eine nette Theorie. Ich habe gestern ein Interview mit Marc Benecke gesehen, diesem forensischen Wissenschaftler, diesem deutschen CSI-Heini. Und der ist auch Vorstand der Kommission, die den Spaß-Nobelpreis ausgibt. Und der hat gesagt, Leute, nehmt mal alles nicht so wichtig. Interessant ist, manche Forschungen, die für uns noch gar nicht so sinnhaft sind, haben im Endeffekt dann doch Sachen ergeben, die für uns wegweisend waren. Insofern könnte das auch ganz interessant sein. Ich muss aber wirklich sagen, und das klingt jetzt auch blöd, was heißt blöd, ich habe meinen Zivildienst gemacht, auch mit behinderten Kindern und so weiter. Und es war komisch, dass ich mit denen über die Musik sehr viel besser kommunizieren konnte als ohne. Also ich glaube, da kann man, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt deshalb auch besser mich mit den Kindern verstanden habe, weil ich musikalisch bin oder nicht.
Ja gut, ich denke, Musik findet schon eben sehr stark im emotionalen Bereich statt und das ist dann vielleicht eine Komponente, die du eher bei jungen Menschen oder jetzt in dem Fall Behinderten oder sowas, worüber du einfach viel mehr erreichen kannst.
Dann erklär mir bitte, warum ich Babygeschrei auf dem Tod nicht ausstehen kann.
Weil das wiederum bei jedem Menschen ein gewisses Ding triggert.
Na, ich denke, das Babygeschrei ist mehr so, das sind deine Bindungsängste. Aber das ist vielleicht ein Thema, das wir dann in der After-Hour nachdenken.
Nein, da gab es auch MRI-Untersuchungen. Nein. Das Babygeschrei, das triggert beim Menschen wirklich so ein Alertsein. Und das ist ein unheimlich, es macht dich unheimlich aufmerksam.
Also insbesondere die Menschen, Frauen, die sind nämlich.
Das ist genetisch veranlagt.
Ja. Da zu gucken. Gut.
Okay.
Ich denke, das Thema können wir abhaken an der Stelle.
Die Delamar Hörerfragen. Mache mit bei Delamar und schicke uns deine Frage an fragen@delamar.de. Wir beantworten alles rund um die Delamar-Themen wie Home Recording Sequencer oder die Musikproduktion im Allgemeinen. Spracheinsendungen als MP3 werden bevorzugt.
Welches Mischpult er denn für ein Home Recording am besten, welches Mischpult man fürs Home Recording am besten empfehlen würde? Und zwar entweder Mackie oder ein anderes. Ist ein bisschen grob die Frage.
Ganz klar, eine Neve. Oder eine SSL für 100.000.
SSL. Die haben jetzt so wunderschöne Racks. Die kosten, glaube ich, auch nur 3.600 oder so für einen Kanal.
Was war die Anwendung?
Das Home Recording.
Das Home Recording.
Eigentlich die Frage ist, was willst du damit erreichen, oder?
Eben. Je mehr Geld du ausgibst, desto wahrscheinlicher, dass die Vorverstärker im Pult richtig gut sind und dass du damit einfach ohne großartige Verluste arbeiten kannst. Aber ansonsten ist eigentlich jedes Mischpult heutzutage relativ gut und es ist ein bisschen allgemein gefragt, weil es gibt so viele Anwendungen, auch im Home Recording, die du dem Mischpult irgendwie zuweisen kannst.
Es gibt ja auch bei Mackie Mischpulte, die gut sind und schlecht sind.
Selbstverständlich. Also es gibt auch andere Hersteller als Mackie, ne? Also
eben.
Beispiel, ich meine, es kommt auch darauf an, wie man die Mischpulte verwenden will.
Na, die Frage ist, er fragt jetzt gerade fürs Home Recording, woran er sich orientieren sollte. Ich denke, es fängt ja wirklich an mit deiner Aufnahmesituation. Bist du jetzt der Alleinunterhalter, der da mit der Gitarre sitzt? Hast du maximal also zwei Kanäle, die du aufnimmst? Oder hast du hier ein Schlagzeug noch stehen und willst allein das Schlagzeug abnehmen und brauchst dafür allein schon 8 oder 9 Kanäle? Wie weit willst du da gehen, ist, glaube ich, die Frage. Und demnach sollte auch dein Gear dann sein. Also es bringt dann nichts, wenn du dein ganzes Studio-Setup einrichtest für ein großes Aufnahme-Event und dann ein 99-Euro-Mixer dazwischen hängt.
Ja, Traumtheater fragt, er kommt mit dem Workflow von Cubase nicht ganz so gut zurecht.
Okay.
Kann ich nachvollziehen. braucht zum Beispiel ewig, um einen Groove aufzubauen. Wäre ein Wechsel zu Reason denn eine gute Alternative, fragt er.
Wie lange arbeitest du denn schon mit Cubase?
Also Reason erweckt einen einfachen Eindruck. Einfacheren Eindruck.
2 Jahre.
Entschuldigung. So. Das Bauen, ja, ich weiß nicht. Ich finde Reason einfacher, weil es übersichtlicher ist. Und das macht für mich sehr viel aus. Du hast halt deine Rekorderansicht, deine Rekrückansicht und das erinnert halt schon an ein Studio. Und unten im Sequencer hast du halt, kannst du einzelne Clips anschauen oder halt die große Übersicht. Das hält halt wunderschön übersichtlich. Kannst aber auch wiederum einige Sachen nicht machen, die du in einem großen Sequencer wie Cubase machen kannst.
Wobei ich auch gerne dazu neige zu sagen, wenn wir jetzt von Cubase an sich reden, wer den Workflow etwas easier haben will und nicht unbedingt an jedem Sound rumbasteln will, der sollte ruhig ein bisschen downgraden und sich um so Geschichten wie Essential kümmern. Mhm. Weil da ist viel mit der Media Bay machbar, da kann man sich viele Sachen wie irgendwie, okay, ich brauche einfach mal schnell einen Beat, den ich drunter legen will, den kann ich nachher immer noch nachprogrammieren. Da kann ich einfach mit Essential, ist meines Erachtens der Workflow um einiges besser, wenn ich schnell was machen will. Und es ist einfacher handhabbar. Für das Endproduzieren ist natürlich Cubase dann wieder eine andere Geschichte. Aber wenn es um Workflow geht, kann ich Essential zum Beispiel sehr empfehlen.
Ich glaube, du meinst an der Stelle Sequel, auch von Steinberg, oder?
Essential. Ich meine schon Essential.
Okay.
Weil Essential bietet, also Sequel ist die ganz einfache Version. Also da kannst du richtig, aber Essential hat ja mittlerweile eben auch die Media Bay und fast dieselben Funktionen, oder dieselben Funktionen, die Sequel also auch hat, Drag and Drop und so weiter. Und genau das ist eine Sache, wenn jemand von Cubase runter will, also auf Sequel ist schon hart, aber mit Essential müsste was haben, was ihm wirklich passen könnte, wie er den Workflow gut halten kann.
Naja, ja, du kannst ja riesen, kannst du ja parallel betreiben zu Cubase. Wenn du, sobald du ja dein Audio-Recording da mit reinhaben willst, musst du das ja sogar. Dann kannst du dann über Rewire dein Riesen in den Slave-Modus versetzen und macht er alles, was deine Transportkontrolle macht für Cubase, macht Riesen gleichzeitig mit. Insofern geht das schon, aber es macht es auch gleich wieder umständlich. Du hast zwei Programme, du musst zwei Projekte laden. Ich finde es nicht praktisch.
Ich glaube, die eigentliche Frage ist, wenn du relativ lange mit so einem Programm gearbeitet hast und dann hast du also ziemlich viel Zeit reingesteckt, um zu lernen, wie dieses Programm funktioniert. Ja. Und da ist die Frage, was hast du auf der Seite, wenn ich wechsle? Was hast du für Vorteile davon? Und was musst du alles neu erlernen? Weil du fängst ja wieder bei Null an. Diese ganzen Programme funktionieren ja ganz unterschiedlich. Also wir reden jetzt hier von Cubase zum Beispiel. Das ist ein ziemlich altes Programm, das sequenziell arbeitet, also als Sequencer. Dann gibt es sowas wie Reason, was ja einen komplett anderen Ansatz verfolgt. Wo du hergehst und sagst, da geht es eigentlich mehr, also ich würde Reason eher loop-basiert einschätzen. Und da ist ja dieses Mini-Fenster für den Sequencer, in dem du dich ja tot arbeiten kannst. Also mein Geschmack, ja. Dann gibt es noch Programme wie Ableton Live, wo du auch einen ganz anderen Ansatz wieder hast.
Ja, also das haben sie mittlerweile schon geändert in Riesen. Ne? Also du kannst mittlerweile den Sequencer auch in Vollbildmodus abbilden und loop-basiert, ja sicher. Also diese Rex-Loops, ja. Diese Beat-Loops, aber alle anderen Sachen ist es schon ein kleiner Mini-Sequencer. Du kannst halt keine Audio-Recordings machen damit.
Wie gesagt, die Frage bleibt bestehen, wenn ich ein gewisses Level am Know-how mit diesem einen Sequencer oder mit diesem einen Musikproduktionsprogramm erlangt habe, macht es dann Sinn, sich dann umzugewöhnen an irgendwas Neues, weil dann fange ich ja fast bei Null an. Also ganz bei Null natürlich nicht. Man versteht immer noch, wie sie funktionieren. Aber du musst das alles wieder neu erlernen. Und da ist halt die Frage, ob da die Kosten, die du dafür hast, nicht den Nutzen überwiegen.
Die Delamar Hörerfragen. Schick auch du uns deine Fragen an fragen@delamar.de.
Hatten wir den Tipp der Woche schon?
Nein.
Dann go, go, go.
Okay, der Tipp der Woche. Führte hier schon zu Kontroversen im Vorgespräch. Und zwar an alle Drummer da draußen. Es ist auch nichts Neues, aber es kommt jetzt in einer kleinen Komplettversion nach draußen. Und zwar gibt es das V-Beat Drumstick Set. Ist ein elektronisches Schlagzeug mit Kopfhöreranschluss für die Hosentasche. Will heißen, ich bekomme ein paar elektrische Schlagstöcke, wenn man das so sagen will. Dann gibt's noch Fußpedale für die Bassdrum und für die Hi-Hats. Und dann schließe ich das Ganze mit Kopfhörer an meinem Ohr an. Und dann kann ich damit quasi virtuell in der Luft herumtrommeln und habe dann also das Gefühl von verschiedenen Drums, die ich bespielen kann. Das heißt, Moment, es sind zwei Schläger mit integrierten Bewegungssensoren. Dadurch können die Schläger erkennen, wie stark oder wie schwach draufgeschlagen wird. Laut Hersteller wird sogar behauptet, dass es unterscheidet, ob man auf die Snare oder die Tom-Tom schlägt. Und da kann man sich also dann geschmeidig dran austoben. Und das Lustige an der Sache ist, es ist ja eigentlich ein Gadget, kostet 30 Euro.
Aber ich stelle mir jetzt ja gerade mein Horror ist ja, ich bin ja ein häufiger Bahnbenutzer hier in Holland und da hörst du ja sehr oft die Leute dann, die dann mit ihren iPods da sitzen und dann das gesamte Abteil mitvergnügen und man dann auch manchmal eine Kakophonie von Kopfhörer-Leakage hört. Und dann stelle ich mir jetzt vor, jetzt fangen die dann auch noch an, in der Luft darum zu wirbeln, sodass du quasi dann auch noch deines Augenlichts nicht mehr sicher bist. Oh Gott.
Oh Gott. Aber für 30 Euro ist das, glaube ich, was, wenn ein Kind auf die Idee kommt, also oder dein Sohn irgendwann mal oder irgendwie auf die Idee kommt zu sagen, ich möchte Schlagzeug spielen, dann kann man das ihm doch geben und kann sagen, da, mach's mal damit, ist bestimmt weniger nervig, als ihm dann gleich ein ganzes Set hinzustellen.
Du meinst, du willst ihm die 30 Euro abspeisen sozusagen.
Ui.
Gut, dann würde ich sagen, besiegeln wir das Ende des heutigen Podcasts. Auf und bedanken Fall. Uns ganz, ganz herzlich einmal an bei all denen, die jetzt hier, über 20, wenn ich das richtig zähle, die im Chat drin sind. Ich meine, alle Ustreamer mit den Zahlen, seid gegrüßt. Und natürlich auch Kerstin, Dreadmall, Matthew, Paul, Strange Guy und Traumtheater. Und mir bleibt eigentlich nicht viel mehr, als mich ganz herzlich auch zu bedanken bei Marc Teichner.
Auf Wiederhören.
Und bei Marc Weißenberger.
Servus.
Vielen Dank für dein Zuhören bei der 23. Episode des Delamar Podcasts für Musiker und Musikbegeisterte. Ich wünsche dir noch eine aufregende und spannende Sommerwoche. Wenn du unseren Podcast noch nicht abonniert hast, dann hole das doch jetzt nach. Auf www.delamar.tv findest du die entsprechenden Knöpfe in der rechten Spalte der Webseite. Und wenn du schon dabei bist, dann sei auch unser Freund auf MySpace. Du findest den Link auf unser Profil direkt unter dem Knopf für iTunes. Danke dir und bis kommende Woche. Tschüss.